Der durch den Gläubigenschwund mitbedingte Priestermangel in Deutschland führt dazu, dass die vorhandenen Priester oft so viele Aufgaben haben, dass es mancherorts für Gläubige wirklich schwierig sein kann, noch einen Priester unkompliziert und direkt zu den vielfältigen persönlichen Fragen des alltäglichen Glaubens befragen zu können. Radio Horeb hilft bei diesem Problem und so grüßt Sie auf Radio Horeb und auch auf Radio Maria Südtirol aus München Leon Bichler zur aktuellen Ausgabe von Frag dem Pfarrer zum Glauben. Jetzt haben Sie in der nächsten knappen Stunde die Möglichkeit, einen katholischen Priester zu all jenen Fragen rund um den katholischen Glauben zu befragen, auf die Sie schon immer einmal eine Antwort haben wollten. Liturgie, Katechismus, persönliche Glaubenszweifel und vieles mehr. Das sind nur ein paar Beispiele der diversen Themen, zu denen Sie jetzt mit uns ins Gespräch kommen können. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte die folgende Nummer wählen: 0049 89 517 008 008. Ihre Fragen bei Frag dem Pfarrer zum Glauben beantwortet Pfarrer Peter van Briel aus Hobsten in Nordrhein-Westfalen. Er ist unter anderem Autor des Buches Grundkurs zum Glauben. Der Glaube der katholischen Kirche in 24 Katechesen erklärt. Dieses Buch erschien im Pneuma Verlag. Einigen Hörern wird Pfarrer van Briel bereits aus diversen unserer Sendungen zu diesem Buch bekannt sein. Ich freue mich, dass Sie uns jetzt zugeschaltet sind. Hallo und herzlich willkommen auf Radio Horeb, Pfarrer van Briel.
Ja, guten Tag, Herr Bichler. Guten Tag, alle Hörer. Moin, sagt man hier.
Moin. Bis die ersten Hörer mit ihren eigenen Fragen hier anrufen, würde uns aus der Redaktion ganz stark interessieren, Pfarrer van Briel, warum denn die Frau laut Paulus eine Kopfbedeckung in der Kirche tragen soll, wie es zum Beispiel auch ähnlich in 1 Korinther 11, 5 bis 12 heißt. Das hört sich ja erstmal nicht sehr nach Gleichberechtigung an, oder?
Ja, es ist auch nicht in dem Sinne Gleichberechtigung, in dem Männer und Frauen exakt die gleichen Rechte hätten. Da gibt es einfach auch kulturelle Unterschiede. Im Judentum war es ja so, dass zum Beispiel die Männer, wenn sie in den Gottesdienst gingen, vor allem heute noch in den Synagogen, eine Kopfbedeckung tragen müssen, im Zweifelsfall eine Kippa, aber es geht auch was anderes, und eben die Frauen nicht. Das heißt, kulturelle Unterschiede hat es immer schon gegeben, gibt es auch heute noch. Das ist die eine Sache. Das heißt nicht unbedingt, dass deswegen die Rechte unterschiedlich sind, sondern dass es eben eine unterschiedliche Ausformung der Kleidung, aber auch der Berufe oder der Aufgaben, die so typischerweise auf einen Mann oder auf eine Frau zukommen. Da muss man aber immer gucken, dass in diesen kulturellen Unterschieden nicht vielleicht doch unter Umständen Rechte beschnitten werden. Einfach jetzt nicht unbedingt durch die Gesetzgebung, sondern einfach, weil das tut man nicht, lass das bitte sein, das gehört sich für eine Frau nicht oder auch manchmal für einen Mann, so läuft man nicht rum. Ob das dann immer eine sinnvolle Kritik ist, oder ob es vielleicht wirklich echt so ist, dass man sagt, nein, da muss man jetzt auch für die Rechte von Mann und Frau kämpfen. Das ist auch wiederum eine kulturelle Frage und manchmal kann man sie besser mit viel Abstand beurteilen. Also warum Paulus jetzt gerade der Frau sagt, sie solle eine Kopfbedeckung tragen, während das im Judentum genau umgekehrt war, das wissen wir nicht so genau. Das wird damals so üblich gewesen sein. Es gibt mit ziemlicher Sicherheit keine theologische Begründung, also im Sinne davon, dass wir sagen, unabhängig von allen Kulturentscheidungen können wir aus einer Betrachtung Gottes und der Erlösung und der Offenbarung schließen, dass Frauen das genauso machen müssen. Das wissen wir nicht. Paulus beruft sich ja auch auf die langen Haare der Frau und sagt, ne, da sieht man also, dass Frauen verhüllt sein sollten. Aber das ist natürlich auch eine kulturelle Erscheinung. Es gab Zeiten, in denen die Frauen, wenn sie verheiratet waren, ihre Haare abgeschnitten haben, dann unter die Haube kamen. Und das war dann eben ein Zeichen dafür, dass sie jetzt verheiratet waren. Frauen haben also nur lange Haare getragen, wenn sie unverheiratet waren. Und es gab auch Zeiten, in denen Männer lange Haare getragen haben. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie frei waren. Und Unfreie wurden dann eben geschoren. Da entstand dann auch zum Beispiel die Narrenkappe, dass man sagte, also das ist jemand, der stand unter der Fruchtleine Sandern. Also das sind alles Kulturerscheinungen. Könnte ich noch länger darüber reden? Über diese sagt eigentlich die Heilige Schrift nicht viel. Auch im Alten Testament steht einmal drin, Männer sollen keine Frauen tragen, Frauenkleider tragen. Das ist dem Herrn ein Gräuel. Aber es wird nicht gesagt, was das denn jetzt genau für Kleider sind. Was anderes ist die Schöpfungsordnung. Also Mann und Frau sind unterschiedlich. Und das ist schon ein etwas zentraleres Thema. Und da leiten sich eine ganze Menge kritische Fragen, die wir heute auch in der Diskussion jetzt um den synodalen Weg und so weiter haben, daher, dass wir sagen, Mann und Frau sind eben nicht identisch, sind nicht gleich. Sie haben ein unterschiedliches Gepräge und zwar eben nicht nur kulturell, sondern vom Wesen her. Ja, wir in der katholischen Kirche sind sogar davon überzeugt, dass der Mann eine männliche Seele hat und die Frau eine weibliche Seele. Das heißt, der Unterschied ist nicht nur leiblich, nicht nur biologisch, und er wird auch in die Ewigkeit mit hineingenommen, so dass wir eben auch daraus ableiten können, dass es eine unterschiedliche Schöpfungsordnung gibt. Und jetzt sind wir natürlich in der Bedrohung, dass wir sagen, was ist jetzt kulturell bedingt und was ist unter Umständen wirklich dem Wesen des Mannes und dem Wesen der Frau entsprechend. Und dann sind wir schon in der heißen Diskussion, die alle, die einzelnen Dinge, also wie ist das, kann eine Frau auch Priester werden, Diakon oder Bischof, kann das nur ein Mann? Warum ist Jesus ein Mann geworden? War das auch nur kulturbedingt? Alle diese Fragen kann ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen beantworten, aber sind dann schon theologische Fragen. Und wenn es dann heißt, der Mann soll sich Christus unterordnen, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, dann sind wir natürlich auch schon in der Frage nicht nur einer Schöpfungsordnung, sondern einer Ordnung auch in der Gesellschaft und in der Ehe. Und da müssen wir sagen, soll Mann und Frau in der Ehe sich ihren Fähigkeiten entsprechend verhalten und auch bereit sein, sich jeweils einander unterzuordnen. Da kann es durchaus sein, dass die Frau manchmal mehr männliche Gene so zum Beispiel sozusagen hat und dann vielleicht mehr Dienste übernimmt innerhalb der Ehe. In der anderen Ehe ist es dann vielleicht eher der Mann. Das müssen die beiden dann auch miteinander absprechen. Nur der Gedanke dahinter ist, dass sie eben nicht einfach nur identisch sind und dass sie unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Aufträge und auch Berufungen haben, die aber nicht bedeuten, dass sie unterschiedlich wertig sind. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Vielen Dank, Pfarrer van Briel, für die erste Frage, die Sie heute beantwortet haben in der Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben. Jetzt haben auch schon einige Hörer die Chance genutzt, hier anzurufen, um ihre eigenen Fragen Ihnen gegenüber jetzt zu stellen. Und daher darf ich jetzt als erstes einen Anrufer aus München bei uns begrüßen. Hallo und willkommen bei Radio Horeb, Herr Brummer.
Ein herzliches Grüß Gott für Sie beide. Ja, Herr van Briel. Ich habe vor einiger Zeit, es sind schon einige Monate her, einen Vortrag gehört von einem evangelischen Pastor, der auch Dozent ist. Und der hat also gesagt, dass im Pietismus, also diese Pastoren, Pietismus, will ich bloß ganz kurz erklären, könnten Sie sicher noch viel besser als ich. Das waren halt Verkünder in der protestantischen Kirche, die also nicht nur Wert darauf auf die Theorie gelegt haben, sondern auch sehr stark ins Werk gegangen sind, in die Barmherzigkeit gegangen sind. Ja, und jetzt meine Frage. Der Dozent hat also gesagt, dass die Pietisten nicht an eine ewige Strafe geglaubt haben. Und da ging dann sogar das geflügelte Wort um bei den Priestern, also von den bei den Pietisten. Wer es nicht weiß, ist ein Ochs. Und wer es weiß und an seine Gemeinde weitergibt, ist ein Esel. Also nichts anderes. Also das muss man ja wissen, dass es keine ewige Strafe gibt, keine ewige Höllenstrafe gibt. Wenn man das aber seinen Gemeindemitgliedern mitteilt, dann ist das auch falsch, weil die könnten sonst in ihrem Eifer auf dem Weg zu Gott doch erhebliche Einbrüche erleiden. Also sie werden nachlässig. Und begründet hat er diese, dass es keine ewige Höllenstrafe gibt, also mit, ich habe mir das rausgeschrieben, und zwar mit zwei Argumenten. A, Psalm 90, und da heißt es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit, da kann man ja daraus folgern, dass eine Ewigkeit nicht tatsächlich ewig ist, sondern ein sehr langer Zeitraum beinhaltet. Und der zweite Grund war, dass sie ja diese Bibelstelle genommen haben, und zwar aus dem Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und was Gott will, das wird auch irgendwann Realität sein. Man weiß ja bei Jesaja, da steht ja auch drin, also kein Wort, das ich ausspreche, kommt leer zu mir zurück. Und so ist es ja auch, dass also alles, was Gott will, wird Tatsache. Irgendwann, wenn es auch sehr, sehr lange wird. Ja, und das ist jetzt meine Frage, wie stehen Sie zu diesen Argumenten, dass es keine ewige Höllenstrafe gibt?
Ja, danke. Den Pietismus haben Sie ganz schön erklärt, da will ich gar nicht was hinzufügen. Vielleicht noch nicht, dass es nur die Frage, die gehen jetzt mehr in die Barmherzigkeit, sondern auch in die Frömmigkeit. Ja, in der ganzen Protestantismus ist die Frage nach der Hölle ganz schwierig zu beantworten. Da gibt es eben auch kein Lehramt mehr und da gibt es auch sehr viele verschiedene Theorien, die sich im Pietismus oder im Methodismus oder sonst was mal mehr, mal weniger durchgesetzt haben. Aber sehr schnell haben sie festgestellt, dass die Frage nach der Hölle eine ganz schwierige Frage theologisch ist, weil sie im Grunde ganz eng mit der Freiheit des Menschen zusammenhängt. Und das ist gerade der Kernpunkt bei Luther, auch in der Reformation, dass er diese Freiheit, die für die Ewigkeit eine Rolle spielt, geleugnet hat. Und wenn man diese Freiheit wegnimmt, also dann kommt man entweder zur Prädestination, also der Mensch ist schon vorher von Gott dafür bestimmt, in den Himmel zu kommen oder in die Hölle. Wenn man diese Freiheit wegnimmt, dann ist es natürlich ganz schwer, noch an eine Hölle zu denken, weil dann ist ja Gott direkt selber schuld. Wenn jemand in die Hölle kommt, dann hat er ja jemand vorherbestimmt. Und deswegen ist zunehmend im ganzen Protestantismus die Frage nach der ewigen Strafe, nach der Hölle oder nach der Verdammnis unter den Tisch gefallen. Mit verschiedenen Möglichkeiten, das irgendwie zu kaschieren, dass man sagt, also gut, dann es werden nur auferstehen die Gerechten, die anderen bleiben halt einfach im Nichts, im ewigen Tod. Es gibt keine Hölle, aber es gibt eben auch für sie dann keine Auferstehung. Aber letztlich muss man sagen, ist das ein Kaschieren. Das erklärt auch diese Stelle mit Timotheus. Gott will, dass alle gerettet werden. Das unterschreibe ich sofort und das ist auch selbstverständlich Auffassung der katholischen Kirche. Aber Gott begrenzt seine Allmacht freiwillig selber dadurch, indem er dem Menschen eine Freiheit geschenkt hat. Und die Freiheit des Menschen entscheidet unter anderem auch mit darüber, wo er am Ende seiner irdischen Existenz dann die Ewigkeit verbringt. Das ist eine freie Entscheidung des Menschen. Und man kann das in diesem Spruch so ein kleines bisschen skizzieren, dass man sagt, also hier auf Erden versucht der Mensch zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und im Jenseits sagt Gott dann zu Menschen, jetzt geschieht aber dein Wille. Und auch wenn es das Herz Gottes umdreht, er wendet keine Gewalt an. Das ist ein schwieriges Geheimnis, aber wenn wir daran sägen, an manchen Stellen, weil es uns nicht ganz so geheuer ist, dann kommen wir wirklich in ganz große Schwierigkeiten, wie das ja auch dieser evangelische Pastor gesagt hat. Wenn wir das dann streichen, dann ist ja plötzlich alles erlaubt. Dann kann man ja machen, was man will. Deswegen sagt es den Leuten nicht. Und das ist schon ein Problem des Protestantismus, dass sie Vorstellungen hatten, theologisch, die sie nicht weitererzählen wollten. Ganz kurz noch zum Psalm 90. Und der Begriff der Ewigkeit ist gerade im Alten Testament noch nicht genau bestimmt. Und da gibt's also diesen griechischen Begriff, ein Äon, ein Zeitalter, der manchmal auch mit Ewigkeit von Zeitalter zu Zeitalter wirst du herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit manchmal übersetzt wird. Saecula, saeculorum, alle Ewigkeit der Ewigkeiten. Damit ist aber nicht das gemeint, was wir jetzt philosophisch als Ewigkeit bezeichnen, nämlich die unbegrenzte Zeit bei Gott. Von der müssen wir auch nochmal unterscheiden. Wir Menschen kommen in diese unbegrenzte, verklärte Zeit, aber werden nicht wie Gott selbst zeitlos werden. Weil das ja auch ein logischer Widerspruch in sich ist. Man kann nichts werden, wenn es dort keine Zeit und damit auch keine Veränderung gibt. Also von daher, den Psalm 90 kann man nicht in dieser Hinsicht so auslegen und auch nicht andere Stellen, wo von Ewigkeiten gesprochen wird, weil man dann immer fragen muss, was ist jetzt gerade mit diesem Wort gemeint, was hat man damals darunter verstanden.
Mhm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre profunde Antwort und ja, und mit dem kann man also sehr gut leben und ich werde es dann also zukünftig unter diesem Aspekt, den Sie jetzt gerade genannt haben, bei mir einordnen.
Ja, das freut mich.
Gut, danke, wiederhören.
Ja, wiederhören, Herr Brummer. Gleich können wir zu unserem nächsten Hörer übergehen bei der Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben. Zuvor darf ich aber auch noch für alle weiteren Interessierten hier die Nummer durchgeben. Es ist die 089 517 008 008. Ihre Möglichkeit, um Ihre eigene Frage zum katholischen Glauben direkt live an Pfarrer Peter van Briel zu stellen. Als nächstes darf ich jetzt einen Anrufer aus Frieden bei uns willkommen heißen. Grüß Gott bei Radio Horeb, Herr Klaus Hus.
Ja, grüß Gott, Herr Pastor.
Ja, hallo.
Ich möchte gerne den Pfarrer wohl ansprechen dürfen.
Ja.
Es geht um Folgendes, ganz kurz gesagt, wir wohnen an einem Rosenkranzweg, 300-jährige Geschichte, meine Frau und ich. Und dann bewegte uns das auch alles. Und seitdem wir in der Marianischen Priesterbewegung als Laienhelfer immer mit dabei waren, also ungefähr 20 Jahre, dann haben wir entdeckt, auch das, was die Mutter Gottes im Blauen Buch, das sogenannte Blaue Buch der Marianischen Priesterbewegung, was sie zum Beispiel dazu sagt, was Jesus am Kreuz, als er gestorben ist, und dann steht da ja, dass als er geschrien hat, dass Jesus geschrien hat, das war dann die letzte Hingabe, oder wie soll ich mich ausdrücken, dass ich glaube 7 oder 8 Punkte sind da, wo man Jesus, was Jesus gesagt hat beim letzten, und dann das letzte sagt die Mutter Gottes selber im Blauen Buch, was Jesus wirklich dann als nächsten Punkt und wirklich das letzte Wort gesagt hat, das wäre ganz schlicht und einfach der Name Mutter gewesen. Ob das so Ihnen bekannt ist oder ob Sie das bestätigen. Oder habe ich vielleicht mich nicht ganz gut ausgedrückt, aber Sie haben das wohl alle verstanden, sicherlich, ne? Dass ja das letzte Wort, was Jesus gerufen hat, Mutter in seiner Not, aber in seiner Verbundenheit mit Mutter Maria, also mit seiner Mutter, hat er gerufen, Mutter. Das wäre das letzte Wort gewesen.
Ja, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, die 7 Worte Jesu am Kreuz, das ist auch eine klassische Andachtsform, und ob das Wort Mutter wirklich auch das letzte Wort gewesen ist. Also die 7 Worte Jesu, die sind überliefert in den verschiedenen Evangelien, von eben siehe dein Sohn, siehe deine Mutter oder...
Ich kann Ihnen eben auch sagen, vielleicht ist es wichtig, dass ich das auch sage. Auf Seite 68 im Blauen Buch sagt das die Mutter Gottes. Dort ist es schriftlich festgehalten. Mhm. Und das ist ganz beeindruckend. Und das tut so gut, wenn man weiß, dass Jesus ja wirklich noch ein Wort gesprochen hat. Und das ist Mutter gewesen. Und das ist ja das Wichtigste dann doch.
Ja.
Das war uns immer so ein Anliegen. Meine Frau hat schon gedacht, irgendwann als Kind oder als junges Mädchen hat sie gedacht, was hat Jesus denn wirklich gesagt? Beim lauten Aufschrei.
Ja.
Und das ist durch dieses Büchlein, was wir dort haben und das gefunden haben, das ist so, so tröstlich, das ist wunderbar.
Diesen Trost will ich Ihnen auch nicht nehmen. Das ist das Schöne an diesen Privatoffenbarungen, also Offenbarungen, die nicht in der Bibel und nicht in der Tradition festhält, nennen wir immer Privatoffenbarung, auch wenn sie sich das Blaue Buch an eine Öffentlichkeit wendet. Ja, aber Offenbarungen sind für unsere Frömmigkeit manchmal ganz entscheidend und wichtig und auch gut. Aber sie haben nicht den gleichen Status wie das, was in der Bibel steht. Das heißt, wenn es Ihnen gut tut, will ich Ihnen das nicht nehmen. Und wenn Sie das anderen Menschen erzählen, ist das auch in Ordnung. Aber es ist nicht etwas, das jetzt noch der Offenbarung, die wir durch die Heilige Schrift und durch Jesus und die Apostel haben, noch hinzugefügt wird. Also, dass man sagt, wir müssen das alles ändern. Jesus hat ja noch ein Wort gesagt. Dann würden wir doch das, was den Grund der Kirche ausmacht, in Frage stellen, sei es entweder, dass wir Dinge streichen oder hinzufügen, und das sollten wir dann lieber nicht tun.
Aber vielleicht darf ich auch bedenken, dass ich einfach unsere einfachen Fragen auch nochmal sagen darf, die Marianische Priesterbewegung ist anerkannt, und da würde das sowas ja besonders wirksam sein, wenn man weiß, was Jesus wirklich noch gesagt hat. Also das ist das Wort Mutter gewesen. Und das nehme ich für mich so oder auch für andere vielleicht so in Anspruch, was die Mutter Gottes im blauen Buch sieht, da kann man ruhig nachgehen.
Ja, wie gesagt, das will ich Ihnen nicht nehmen. Und wenn Sie sagen, das hat Jesus wirklich gesagt, dann ist das in diesem Sinne auch Ihr privater Glaube. Und das dürfen Sie auch ruhig. Es gibt Privatoffenbarungen, Schauungen durch die Maria Valtorta oder durch die Anna Katharina Emmerich. Aber das ist auf einer anderen Ebene als die Offenbarung, die uns in der Kirche als Ganzes gegeben worden ist.
Ja, das ist immer
festzuhalten.
Aber es tut gut, nicht nur für mich, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte zu sagen, ich denke, dass es viele gehört haben, dass es auch sehr tröstlich ist für viele Leute. Mhm. Ich danke Ihnen aber auch schon.
Ja, ich danke Ihnen auch für diesen Beitrag.
Ja, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja. Als nächstes darf ich einen anonymen Anrufer aus Österreich bei uns in der Sendung begrüßen und damit herzlich willkommen auf Radio Horeb.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer van Breel, und grüß Gott, Herr Bichler.
Hallo.
Ich hätte zwei Fragen. Jesus sagt ja, alle Sünden werden vergeben, nur nicht die Sünde wider den Heiligen Geist. Und dann sagt er davor, glaube ich, sie mögen Gott lästern. Was meint man mit das, was muss man sich vorstellen unter Gotteslästerung, unter Gott lästern? Und die zweite Frage wäre, das kommt im Alten Testament vor, was muss man sich unter Mietlinge vorstellen? Mietling bleibt Mietling.
Mhm.
Das wären meine zwei Fragen. Gotteslästern,
ja.
Mietlinge.
Ja, also diese Formulierung, alle Sünden können vergeben werden, aber nicht die Sünde wider des Heiligen Geistes oder das Lästerung, die sorgt für viele Probleme bei den Menschen. Das ist also ganz wichtig zu wissen, dass mir alles vergeben werden kann. Und wenn dann sich der Zweifel einschleicht, aber es gibt bestimmte Sünden, die nicht vergeben werden können, dann macht das sehr große Probleme für unser Gottvertrauen, unsere Gottesbeziehung. Deswegen ist es mir wichtig, dass Sie diese Frage gestellt haben und dass ich dazu Stellung nehmen kann. Also die Sünde wider des Heiligen Geistes ist keine bestimmte Tat und auch keine bestimmte Lästerung, dass man sagt, also das darf man noch sagen, aber wenn du dieses Wort benutzt, das kann nicht mehr vergeben werden. Darum geht es nicht, sondern die Sünde wider den Heiligen Geist ist, wenn ich das, was der Heilige Geist mir schenken will, zurückweise. Also eine Sünde gegen die Barmherzigkeit oder gegen die Vergebung, wenn ich sage, nein, ich möchte, dass Gott mir nicht vergibt, dann weise ich also den Heiligen Geist, die Wirkung, die Barmherzigkeit, ja eigentlich Gott selbst, zurück. Und da sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin schon hatte. Gott respektiert unsere Freiheit. Und er wird uns dann nicht gegen unseren Willen die Sünden nehmen, die wir aber doch behalten wollen, weil wir die Barmherzigkeit Gottes oder die Vergebung zurückweisen. Wenn wir also fragen, wo kommt das in unserem Leben jetzt denn ausdrücklich vor? Wäre es zum Beispiel, dass ich sage, also ich möchte nicht zur Beichte. Ich will da nicht hin, nicht etwa, weil ich Angst vor dem Kasten oder vor dem Gespräch habe, sondern weil ich sage, ich brauche das nicht. Ich tue nichts Böses. Ich brauche keine Erlösung. Ich will keinen Erlöser. Ich bin zu stolz dafür, dass ich mich von irgendjemandem erretten lasse. Das wären Sünden gegen den Heiligen Geist, die aber im Laufe unseres Lebens ja auch immer noch wieder zurückgenommen werden können. Das heißt, jemand kann sich ändern und zu dem Punkt kommen und sagen, ich sehe das jetzt anders und jetzt bin ich froh, dass es einen Erlöser gibt. Also es ist nicht so, dass wenn dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Leben jemand dieses Wort ausspricht oder Gott zurückweist, dass es dann sofort automatisch eine unvergebbare Sünde ist. Und das Zweite, die Mietlinge, die stehen eigentlich im Gegensatz zu denen, denen wirklich etwas am Herzen liegt. Also in Johannes Kapitel 10 wird der Mietling gegenüber dem wahren Hirten als Gegensatz genommen. Oder eben der Mietling ist derjenige, der sich um den Weinberg kümmert, weil er Geld dafür kriegt, im Gegensatz zum Sohn des Besitzers des Weinberges. Also der Mietling ist immer derjenige, der das nur für Geld tut, der keinen inneren Bezug hat. Und der wahre Besitzer des Weinbergs oder der wahre gute Hirt ist der, dem wirklich etwas daran liegt, an seinem Weinberg oder an den Schafen. Das ist also die Bedeutung des Mietlings. Und wenn wir das auf uns übertragen, heißt das, also es geht nicht nur darum, dass wir den Glauben richtig absolvieren und überall ein Häkchen hintermachen, das habe ich auch erledigt. Das wäre so eher so eine geschäftsmäßige Beziehung zu Gott. Ne? Ich habe meinen Job erledigt und jetzt, lieber Gott, tu du deinen. Sondern dass wir eine echte Gottesbeziehung haben, eine, wenn es geht, sogar Liebesbeziehung, eine Freundschaft mit Gott haben, dass es etwas ist vom Herz zum Herzen Gottes. Das macht uns dann eben zu Leuten, die nicht mehr Mietlinge sind. Und wenn wir dann eben in den Sakramenten uns mit Christus vereinen, dann werden wir wie die Söhne werden oder wie der Sohn.
Vielen, vielen Dank, Herr Pfarrer van Briel. Vielen
bitte. Dank. Gern geschehen.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja. Als nächstes in der Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben, darf ich eine Anruferin aus Rosenheim vertreten sozusagen. Nämlich hat sie eine Frage gestellt, die ich jetzt hier übermitteln darf. Nämlich fragt Frau Ramm, wenn, wie es im Neuen Testament heißt, Johannes der Täufer, der Kleinste im Himmel zu nennen ist oder sein wird, wie es dort heißt, wer sind denn dann wir, Pfarrer van Briel? Also dann, der ist ja im Vergleich zu uns wirklich ein Kaliber, könnte man so salopp formulieren. Aber was ist denn dann mit uns Otto-Normal-Christen?
Ja, auch eine interessante Frage. Ich gebe auch zu, dass diese Stelle, ne, er der Größte unter den Menschen ist Johannes der Täufer, aber er wird der Kleinste im Himmelreich sein, oder nicht der Größte unter den Menschen, sondern unter den Propheten. Und da muss man sich jetzt so ein bisschen die Geschichte insgesamt zweigeteilt vorstellen, nämlich alles, was vor der Erlösung Jesu geschehen ist und alles, was nach der Erlösung geschehen ist. Wir sprechen von den Gerechten des Alten Testaments, die allerdings eben aus eigener Kraft, mögen sie noch so groß sein auf dieser Erde und noch so heilig wie König David oder Prophet Jeremia oder wen wir sonst nehmen, Mose, sind alle im Gegensatz zu denjenigen, die hier im Reich Gottes groß geworden sind, nämlich mit der Gnade Gottes, mit der Erlösung, nicht zu vergleichen. Allerdings heißt das nicht, dass sie in alle Ewigkeit sozusagen gebrandmarkt bleiben, weil sie zufällig zur falschen Zeit geboren wurden, nämlich vor der Erlösung Jesu, sondern das macht nur deutlich, ohne Erlösung, ohne Gnade, ohne die Erlösungsgnade sind die Rechten des Alten Testamentes alle, wenn sie noch so perfekt sind, nicht in der Lage von sich aus die Größe zu gewinnen, die wir durch Taufe und Eucharistie und Beichte geschenkt bekommen. Also wenn wir uns im Himmel wiedersehen, dann wird, glaube ich, die Frage, bist du noch vor Jesus oder nach Jesus groß geworden, nicht die entscheidende Frage sein. Aber wenn wir uns die Menschen hier anschauen, und Johannes der Täufer ist noch einer, der gelebt hat, bevor Jesus sein Erlösungswerk vollendet hat, gehört also zu den Propheten des Alten Testaments, einer, der noch in Erwartung gestorben ist. Während wir schon uns auf die Gnade Gottes, die in unserem Leben gewirkt hat und auch beim Übergang von dieser in der nächsten Welt, wo wir darauf vertrauen können, dass der Herr uns mit dieser Gnade schon begleitet.
Vielen Dank, Pfarrer van Briel, für die Beantwortung dieser Hörerfrage unserer Anruferin aus Rosenheim. Und als nächstes darf ich eine Anruferin aus Trier bei uns begrüßen. Damit ein herzliches Grüß Gott an Schwester Maria. Hallo.
Ja, hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage zum einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief. Ehe mit Heiden, Ehescheidung. Und zwar vom Vers 12 an. Ich muss mal diesen Abschnitt mal kurz vorlesen. Mhm. Den übrigen sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, weiter mit ihm zusammen zu leben, soll er sie nicht verstoßen. Auch eine Frau soll ihren ungläubigen Mann nicht verstoßen, wenn er einwilligt, weiter mit ihr zusammenzuleben. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch ihren gläubigen Mann geheiligt. Sonst wären eure Kinder ja unrein, sie sind aber heilig. Wenn aber der Ungläubige sich trennen will, soll er es tun. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht wie ein Sklave gebunden. Zu einem Leben in Frieden hat Gott euch berufen. Jetzt die Frage, woher weißt du denn, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder woher weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? So, hier, aber ich habe es in unserer Familie, dass eine Schwester einen ungläubigen Mann geheiratet hat. Und dann war aber bei der Ehescheidung das nicht so einfach, sondern sie muss auch die Ehe annulliert sein, wenn sie wieder heiraten will.
Mhm. Genau das ist der entscheidende Punkt, der auch die Antwort auf Ihre erste Frage ist. Woher weiß die Frau das? Die Frau selber kann das gar nicht so alleine für sich entscheiden und zum Punkt kommen und sagen, jetzt ist genug, jetzt will ich nicht mehr, jetzt hat er eine Grenze überschritten, sondern es bedarf dann eben der Binde- und Lösegewalt der Kirche. Die ist der Kirche, die ist den Aposteln anvertraut worden, was ihr löst, was ihr bindet, das ist auch vor Gott gelöst. Mhm. Paulus betont zwar ganz ausdrücklich, nicht der Herr, sondern ich sage euch das. Das heißt, er hat da kein Gebot des Herrn, aber er sagt, ich sage euch das trotzdem, weil auch mir als Apostel, wenn auch so der zweiten Generation, ist diese Binde- und Lösegewalt anvertraut worden. Und ich sage euch das, das nennen wir auch das Privilegium Paulinum, weil wer sich darauf beruft, beruft sich eben nicht auf den Herrn, sondern auf Paulus. Der muss das aber dann der Kirche vortragen und sagen, ich möchte gerne von meinem Eheversprechen diesem ungläubigen Mann gegenüber entbunden werden. Mhm. Und dann wird dieses Privilegium Paulinum also gewährt oder eben auch nicht gewährt.
Jetzt ist halt nur die Sache, dass der Mann sich einer anderen Frau zugewandt hat und sie dann wohl gesagt hat, ja, das hatten wir ja vor der Ehe schon besprochen, dass wenn ich merke, dass du fremd gehst, dann können wir nicht mehr zusammenbleiben. Und nun hat sie das eben auch wahrgemacht, dass sie dann gesagt hat, wir können nicht zusammenbleiben, das haben wir vorher besprochen. Aber vorher hat der Mann ja der Frau alles erlaubt. Also sie konnte die Kinder katholisch erziehen und hat ihnen nichts in den Weg gestellt. Aber mit einmal hat er eine andere gefunden. Ja, und jetzt muss sie das dann praktisch ausbaden, ne?
Ja, also das ist jetzt ein anderes Phänomen, was damit hineinspielt jetzt, ne? In dem Augenblick, wo ein Partner in der Ehe untreu wird oder einfach seine ehelichen Pflichten verletzt oder sein Versprechen nicht einhält, dann muss der andere darunter leiden. Das ist nun mal in der ehelichen Gemeinschaft so. Das klingt ungerecht, es ist auch ungerecht, aber die Ungerechtigkeit liegt nicht darin, dass wir einen solchen Ehebund annehmen, sondern im Verhalten des einen Partners. Und wenn er sich eben wandelt und dann sagt, nee, mein Versprechen habe ich dir zwar mal gegeben, aber jetzt halte ich mich nicht mehr dran, dann leidet immer der andere Ehepartner und dieses Leid können wir eben nicht nehmen. Wir können es in diesem Fall ausnahmsweise lindern, weil das Privilegium Paulinum greift. Aber wenn in einer ganz normalen katholischen sakramentalen Ehe auch ein Partner anfängt, seine Eheversprechen nicht mehr einzuhalten, fremd zu gehen, dann können wir nur sagen, also man kann sich vom Ehepartner trennen. Aber deswegen, weil das Versprechen einmal gegeben wurde und zwar ernsthaft und auch aufrichtig und er sich dann anschließend nicht mehr dran hält, können wir diese Ehe nicht annullieren. Wir können sie aussetzen. Das geht. Und das ist schon hart, das gebe ich zu.
Ja, ich habe nämlich da noch mal sehr dran zu knabbern. Gut, die Ehe ist annulliert, ne? Aber ich habe nur gesagt, was muss meine Schwester, wie oft musste sie ihre Geschichte da aufrollen, ne? Weil eben der Mann diesen Anfang da gemacht hat und sie ja dann nur die Konsequenz rausgezogen hat, ne?
Ja, also ich gebe zu, dass das ganz schwer ist. Auch wenn wir in anderen Fällen mit Eheproblematiken zu tun haben, dann ist dann der eine Ehepartner, der tut dem anderen wirklich weh, wirklich Unrecht und es schmerzt. Und dann kommen wir und stellen dann auch noch diese Fragen und wollen noch irgendwelche Formulare oder sonst was ausgefüllt haben. Das wirkt dann so, als wenn wir diesen Schmerz noch vergrößern wollen. Aber die Kirche ist eben aufgerufen, nicht einfach nur aufgrund der einen Aussage zu sagen, ja gut, nö, dann streichen wir die Ehe, sondern wir sind Defensor, also der Verteidiger des Ehebandes. Und das ist auch ein hohes Gut. Und da sind wir verpflichtet, uns wirklich zu vergewissern, wenn wir eine Ehe annullieren, dass das jetzt auch rechtens ist, was wir tun. Mhm. Mhm.
Gut, vielen Dank, ja?
Ja, bitte, gern geschehen.
Mhm. Ade. Alles
gut für Sie auch weiter. Tschüss.
Auf Wiederhören. Als nächstes darf ich bei uns eine Anruferin aus dem Raum München begrüßen. Und zwar ein herzliches Grüß Gott an Frau Eva. Hallo, willkommen bei Radio Horeb.
Ja, schönen Grüß Gott, schönen guten Nachmittag. Können Sie mich gut hören?
Ja, 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 alles
gut. Gut, wunderbar. Ich habe eine Frage und eine Bitte. Unser liebevoller Papst Franziskus, der hat ja unserer vereinsamten, zwangsweise zu Hause sitzenden Menschheit hier ein großes Geschenk gemacht, indem er gesagt hat, während dieser Krisenzeit, in der man nicht ausgehen kann, können wir einen vollkommenen Ablass erbitten und erbeten für die Menschen, die uns am Herzen liegen. Das ist richtig, nicht wahr?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen, gut. Aber ich warte
ja
auf Ihre Frage.
Genau, ja. Die Voraussetzung wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die nochmal nennen würden. Meine Frage dazu ist aber folgende. Wenn ich zum Beispiel für meine Eltern beten möchte, ja, das tun wir ja sowieso, wenn ich für die Eltern einen vollkommenen Ablass erbitten möchte, muss ich dann für jedes Elternteil, also für die Mutter separat, einer Heiligen Messe beiwohnen im Radio oder ein Glaubensbekenntnis beten? Oder darf ich für meinen Vater und meine Mutter gemeinsam für meine Eltern diesen Ablass erbitten? Oder ist jede Person einzeln zu benennen? Da gehören ja auch mein Opa, meine Oma, meine Uroma, mein Uropa dazu. Wie sieht das aus? Welchen Personenkreis kann ich oder könnte ich zusammenfassen, um einen vollkommenen Ablass zu erbeten?
Das ist eine zweigeteilte Frage. Auf die erste kann ich klar antworten. Auf die zweite muss ich ein kleines bisschen einschränken, dass es eher meine Einschätzung ist. Gut, aber klar antworten kann ich zum Ablass selber. Der besteht immer aus einem Ablasswerk und aus den Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind zum Beispiel Heilige Messe und die innere Abkehr von jeder Sünde, das Beichtsakrament zu empfangen und das Gebet im Sinne des Heiligen Vaters, was meistens in meinem Vater unser gegrüßt heißt zu Maria und Ehre sei dem Vater besteht. Das sind die Rahmenbedingungen. Die müssen nicht am Tag genau, die können auch eine Woche vorher, eine Woche später erfüllt werden. Und dazu kommt dann das Ablasswerk. Das Ablasswerk kann auf alle Heiligen zum Beispiel Gebet am Grab sein oder den Empfang des Obi Orbi Segens oder eben jetzt in diesem Fall, dass der Segen des Papstes als Ablasswerk oder eben das Gebet für die an Corona Erkrankten ein Ablasswerk ist. So, und jetzt kann ich den Ablass mehrfach gewinnen, indem ich dieses Ablasswerk wiederhole, Tag für Tag, immer mal wieder. Ich muss dafür aber nicht jedes Mal neu beichten und jedes Mal neu zur Kommunion, sondern wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kann ich das Werk häufiger vollziehen und immer einer bestimmten Person zuwenden. Und jetzt die zweite Frage. Da bin ich jetzt nicht so informiert. Ich würde erstmal von der Meinung her sagen, man kann ein solches Werk eigentlich immer nur einer Person zuwenden. Denn wenn ich sage, es können auch zwei, es kann eine ganze Familie, dann kann man ja irgendwann sagen, und vielleicht ist es dann irgendwann den ganzen Volk der Bayern, ganzen Volk der Deutschen oder der ganzen Menschheit und dann fragt man sich, warum mache ich überhaupt noch für einzelne Menschen? Nein, ich bin davon überzeugt, dass diese Fürbitte eigentlich immer nur für eine Person bestimmt gedacht ist. Genauso wie auch, wenn ich die Messintention bestelle und sage, für eine bestimmte Person möchte ich die leben lassen, und sagt man meistens für lebende Verstorbene Familie so und so. Aber eigentlich sollte sie für eine bestimmte Person formuliert werden, diese Messintention. Aber da gebe ich hinzu, das ist jetzt keine lehramtliche Aussage, sondern meine persönliche Meinung. Also wenn Sie für Ihre Eltern, dann nehmen Sie sich den Vater und das nächste Ablasswerk für die Mutter, für Bittweise. Aber Sie brauchen nicht die Rahmenbedingungen zu wiederholen, sondern nur das Ablasswerk.
Mhm, danke. Dann habe ich noch eine kurze Anmerkung. Und zwar hat eine Hörerin ja in Bezug auf Johannes den Täufer eine Frage gestellt. Dazu denke ich, Jesus ist doch in das Reich des Todes, hinabgestiegen in das Reich des Todes und nach 3 Tagen von dort auferstanden, richtig, gell?
Ja, ja.
So, was hat er denn in diesen 3 Tagen im Reich der Toten gemacht? Hat er nicht seine Propheten und seinen Cousin, den Johannes den Täufer, hat er die nicht erlöst, als er dort unten war? Hat er dort nicht direkt eine Erlösung für diese Menschen ausgesprochen, die seinen Weg vorbereitet haben?
Also schön, dass Sie nachfragen. Ich will nicht immer die ganze Theologie ausbreiten, weil das manchmal auch dann zu viel wird. Aber Ihre Frage kann ich einfach mit Ja beantworten. Also in dieser Welt war Johannes der Täufer der Kleinste im Reich Gottes dieser Welt. Aber nach seinem Tod haben wir die Tradition, das ist also jetzt nicht unbedingt biblischer Befund, dass Jesus in das Reich des Todes gegangen ist und die Propheten und die Gerechten des alten Bundes erlöst und befreit hat und mit in die himmlische Herrlichkeit geholt hat. Wir müssen also ein bisschen unterscheiden zwischen Reich Gottes hier in dieser Welt und Reich Gottes im Sinne von Himmel. Im Himmel ist Johannes der Täufer genauso erlöst, aber eben im Nachhinein, nach seinem Tod, durch die sogenannte Höllenfahrt Jesu und der Befreiung. Aber im Reich Gottes hier in dieser Welt war Johannes der Täufer eben einer des alten Bundes.
Ja, wunderbar. Jetzt noch eine ganz kurze Frage. Es wurde mal gefragt, ob die heilige Maria, die Mutter Jesu, getauft worden ist. Ich glaube oder ich denke, dass sie ist ja ohne Erbsünde geboren. Da brauchte sie doch gar keine Taufe.
Ja, also da überfragen Sie mich jetzt auch. Da habe ich jetzt wirklich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich würde jetzt erstmal so als Vermutung äußern, sie brauchte nicht getauft werden. Sie war ohne Sünde, wenn auch nicht durch ihre Natur, sondern durch die Gnade, die im Vorhinein wirkte, ist sie eben diejenige von aller Sünde bewahrt gebliebene, die unbefleckt empfangene. Aber Jesus war ja auch ohne Sünde und hat sich auch taufen lassen. Und wenn Maria ohne Sünde gewesen ist, hätte sie auch nicht sterben müssen. Und trotzdem gibt es Traditionen, die sagen, Maria ist trotzdem eines natürlichen Todes gestorben und danach auferstanden wie der Sohn. Also es ist durchaus denkbar, dass Maria genauso wie Jesus der Tradition, der christlichen Tradition sozusagen den Anfang gemacht hat, indem sie sich ja auch hat mittaufen lassen. Es ist aber auch durchaus denkbar, dass sie sagte, nein, das brauche ich, weil die Taufe ist eben die mich durch die Taufe mit Jesus überhaupt erst verbindet. Aber ich habe ja diese Verbindung, einmal dadurch, dass ich die Mutter Jesu bin, aber auch deswegen, dass er mich ja schon erlöst hat, im Augenblick meiner Geburt oder Empfängnis.
Mhm. Ah ja, gut, danke. Schönen Dank.
Bitte, Grüße, gern geschehen.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes darf ich aus Bonn eine Anruferin bei uns begrüßen. Schönen guten Tag, Frau Konrads.
Ja, recht schönen guten Tag auch an Pfarrer van Briel. Ich möchte anknüpfen an ein Gespräch ziemlich am Anfang, wo ein Herr gefragt hat, was das mit der Ewigkeit. Und da habe ich die Antwort von Ihnen, Herr Pfarrer, nicht ganz verstanden. Und zwar, da ging es Ewigkeit, ob die Ewigkeit für den Menschen heißt nicht, haben Sie gesagt, heißt nicht zeitlos, also hieße das nicht ewig. Habe ich das falsch verstanden, oder?
Was Sie jetzt genau verstanden haben, weiß ich nicht, aber ich kann es ja gern noch mal erklären. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass wir werden wie Gott, nämlich jenseits aller Zeit, in der Zeitlosigkeit, dass es kein Vor- und kein Nachher mehr gibt, sondern dass wir alles gleichzeitig erleben, wobei die Frage, kann man dann auch von Erleben sprechen. Und das lehnen wir im katholischen Glauben eigentlich ab, weil diese Zeitlosigkeit eine Unendlichkeit, eine innere Unendlichkeit bedeutet. Das heißt nicht, dass wir nicht in einer unendlich Zeit hineinkommen können. Ja, das sind zwei verschiedene Begriffe, unendlich im Sinne von, also es ist einfach ewig lang, ne? Es hat einfach kein Ende, aber es gibt schon eine Zeit, die voranschreitet. Oder die Ewigkeit der Zeitlosigkeit. Die Zeitlosigkeit heißt, alles ist gleichzeitig und dafür muss ich von meinem Innersten her unendlich sein. Das glauben wir, das ist nur Gott. Wir sind nicht unendlich, auch nicht vom Innersten, aber wir werden unendlich leben.
Ah ja, ja? Dann glaube ich, habe ich das zuerst nicht ganz, denn wenn das, wenn so wie es zuerst nicht verstanden habe, dann würde ja irgendwann mal alles aufhören und welchen Sinn hätte das dann, habe ich gedacht. Ne?
Genau, das ist richtig. Man muss vielleicht noch hinzufügen, dass diese unendliche Zeit, die wir dann haben.
Ja, eigentlich gibt es ja dann keine Zeit mehr, wie hier auf der Erde.
Genau, also man muss hinzufügen, diese Zeit wird nicht genau sein wie hier auf Erden, weil sonst ist man auch ganz schnell dabei, dass man sagt, ja, da wird ja langweilig, ne? Das hält ja keiner aus, dass man weiß, es hat überhaupt kein Ende, sondern es wird so ähnlich, wie wir einen verklärten Leib haben, wir werden einen Leib haben, aber der wird irgendwie anders sein, der wird vergeistigter sein, schöner. Wird es auch eine Zeit und einen Raum geben, aber nicht in dem Sinne, dass die Zeit uns jetzt hier treibt, sondern dass sie Bedingungen für die Möglichkeit der Begegnung mit Gott und für Begegnung mit anderen Menschen ist. Was genau das bedeutet, wissen wir nicht, müssen wir
nicht
wissen.
Wir waren noch nicht drüben, ja.
Naja, das reicht, wenn wir uns darauf freuen können.
Vielen Dank, Herr Pfarrer.
Ja, bitte, gern geschehen.
Ja, das war jetzt auch schon für heute die letzte Hörerfrage, aber da noch ein bisschen Zeit übrig ist und angesichts der aktuellen Diskussionen auch in der Kirche rund um die verschiedenen Auswirkungen, die auch Corona auf das kirchliche Leben hat, diskutieren ja einige auch heiß über die Kirchensteuer und ob man die nicht zumindest für die Zeit jetzt von Corona aussetzen sollte oder ob man die nicht gleich ganz abschaffen sollte, weil sie sei laut mancher Theologen gegen den Grundimpetus Jesus, sich sozusagen nicht zu sehr auf das Geld zu verlassen, gerade als Kirche, gerade als Gesandte. Wie sehen Sie diese Diskussion, Herr Pfarrer van Briel?
Erstmal unabhängig von Corona, die Kirchensteuer selber, so wie sie in Deutschland praktiziert wird und in einigen wenigen anderen Ländern ebenfalls, nämlich als Pflichtabgabe in dem Augenblick, wo man der Kirche beitritt durch Taufe. Und wer dann diese Kirchensteuer nicht mehr zahlen möchte, meldet sich beim Staat ab und ist damit automatisch exkommuniziert. Diesen direkten Zusammenhang zwischen Kirchenmitgliedschaft und Exkommunikation, wenn man nicht mehr zahlen möchte, den finde ich auch sehr zweifelhaft. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht vielleicht die Theologen doch recht haben und sagen, also das ist nicht mehr in Ordnung, so eng wie das miteinander verbunden ist. Es ist gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass ich sage, also ich möchte diese Kirchensteuer im Moment nicht zahlen. Also dieser direkte Zusammenhang und dieses, ohne dass man darüber diskutieren kann, ob man vielleicht die Kirchensteuer doch etwas anders übermittelt an andere Zwecke, das halte ich für sehr bedenklich. Und da würde ich auch sagen, also man darf in der Kirche offensichtlich ganz viel falsch machen, aber sobald man die Steuer nicht bezahlt, ist man draußen, ist man exkommuniziert. Das ist natürlich auch eine sehr starke Bindung ans Geld und größer als zum Beispiel an Glaubenszweifel oder an irgendwelche Lebensformen. Nee, da würde ich den Kritikern recht geben. Ich glaube, das ist so nicht in Ordnung, wie es im Moment in Deutschland ist. Aber das heißt nicht, dass wir die Kirchensteuer ganz abschaffen oder dass überhaupt kein finanzieller Beitrag mehr erhoben werden darf. Also das gehört, glaube ich, auch mit zu unserer Lebenswirklichkeit hier, dass die Kirche für die Erfüllung ihrer Aufgaben von ihren Gläubigen auch um Geld bitten oder auch ihnen Zahlungen auferlegen darf. Vielleicht nicht in diesem grundsätzlichen, in der grundsätzlichen Art und Weise, wie das in Deutschland ist, aber dass man sagt, also wenn ihr katholisch seid und wenn ihr die Sakramente empfangen wollt, dann müsst ihr auch die, die euch die Sakramente spenden und die Hierarchie und so weiter mit unterstützen in einem vernünftigen Verhältnis. Also das gehört dann in anderen Ländern auch dazu. Das gibt die unterschiedlichsten Systeme, dass wenn man einer Kirche beitritt, man diese auch unterstützt. Und dann jetzt die letzte Frage, die Sie am Anfang gestellt haben, Zeiten von Corona. Da bin ich durchaus ein Freund von, nicht jetzt wegen Corona, sondern grundsätzlich immer dann, wenn man sagt, oh je, jetzt wird schwierig und jetzt gibt's Schwierigkeiten, entweder lokal begrenzt für bestimmte Personen oder vielleicht sogar eben für ein ganzes Land, in diesem Fall sogar global, dass man dann Ausnahmeregelungen erfindet. Das finde ich durchaus angemessen und das sollte auch diskutiert werden. Genauso wie meiner Meinung nach diese ganz enge Verbindung zwischen Kirchenmitgliedschaft und automatischer Kirchensteuer, die es in Deutschland gibt.
Der Zehnte ist ja in der katholischen Tradition durchaus verankert gewesen, lange Zeit, und hat vielleicht auch als Grundlage dann dafür gedient, oder?
Ja, das gehört also mit im Alten Testament, das ist der Zehnte, und wir sind ja in Deutschland so ein bisschen nahe dran, nämlich 9% der Steuer, die wir zahlen, ist die Kirchensteuer. Aber da gibt es so viele Freibeträge, dass wir weit entfernt sind von dem Zehnten unseres Einkommens, was andere Religionsgemeinschaften heute immer noch zahlen. Also nicht nur von dem, was sie an Steuern zahlen, 9%, so wie bei uns Katholiken. Also wir sind weit entfernt vom zehnten Teil. Aber trotzdem ist für manche diese 9% der Kirchensteuer doch manchmal ganz schön heftig.
Verstehe. Mit dieser Antwort auf die für heute letzte Frage in der Sendereihe Frag den Pfarrer zum Glauben beim Grundkurs des Glaubens kommt diese Sendung jetzt auch schon an ihr Ende. Vielen Dank, Pfarrer van Briel, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und uns Antworten auf unsere vielfältigen Fragen rund um den katholischen Glauben gegeben haben. Danke.
Ja, bitte, gern geschehen.
Und auch an unsere Hörer geht ein herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit und dass Sie diese Sendung durch Ihre großzügige Spende ermöglicht haben. Wir verlassen uns auch weiterhin auf Ihre treue Unterstützung und auf Ihr Gebet. Wenn Sie möchten, können Sie gerne ab Montag eine CD von dieser Sendung bestellen unter 08328 921 120. Die Podcast-Downloads stehen Ihnen in Kürze auch auf den bekannten Wegen wie etwa in der Radio Horeb App oder auf unserer Website horeb.org zur Verfügung. Empfehlen Sie doch auch die Radio Horeb App an Bekannte und Freunde weiter, die vielleicht noch gar nichts von uns gehört haben und Interesse haben könnten. Der kostenlose App-Download der Radio Horeb App. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und im Anschluss sind Sie jetzt herzlich eingeladen, um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz mit uns und Volker Niggewöhner vom päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not mitzubeten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag, viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb und darf zum Abschluss Pfarrer Peter van Briel noch um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, eurer Schutzpatrone und Schutzengel, segne ganz insbesondere diejenigen, die unter der Krise, der Corona-Krise zu leiden haben, körperlich oder auch seelisch, geistig, und die sich einsetzen für andere Menschen, aber auch alle anderen, der Allmächtige und der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.